Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Seit im Jahr 2008 ihr Debütroman Scherbenpark erschien, verfilmt wurde und inzwischen sogar Schullektüre ist, veröffentlicht Alina Bronski regelmäßig einen Bestseller nach dem anderen. Heute ist ihr jüngster Roman in die Buchhandlungen gekommen. Der Zopf meiner Großmutter heißt das Buch und Alina Bronski ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind ja selbst auch vor über 30 Jahren als Teenager aus Russland nach Deutschland gekommen und seitdem greifen Sie das immer wieder auf, zum Beispiel eben die russischen Großmütter und ihre Nachkommen, die wie in diesem Buch jetzt ihre Heimat verlassen und dann mit ihren etwas starren Ansichten und Gewohnheiten hier nicht so richtig zurechtkommen. Warum lässt sie das Thema nicht los?
Ja, das habe ich mich auch oft gefragt. Ich hatte auch immer wieder versucht, also gezielt einfach in Büchern das zu vermeiden, die Themen der Migration, der Fremdheit. Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich albern. Das sind ja derart universelle Themen. Also man kann sie als eine konkrete Migrationsgeschichte beschreiben, aber eigentlich sind es ja nur Bilder für etwas, was jeder kennt. Und wenn ich schon mit dieser Erfahrung von mir und anderen so konfrontiert bin, dann ist es einfach ein sehr dankbarer Fundus. Da bediene ich mich natürlich daraus.
Haben Sie diese Fremdheit auch so empfunden und sich was davon bewahrt damals, von damals?
Ich hätte das damals wahrscheinlich so nicht formuliert, aber klar, ganz massiv natürlich. Also man kommt und ist eigentlich ein einziger Fremdkörper.
Jetzt ist diese Großmutter in ihrem Buch ja so, die spricht fast nur Russisch, auch wenn keiner versteht, was sie sagt. Sie war früher mal eine gefeierte Tänzerin, jetzt sitzt sie da mit dem Kopftuch in diesem Flüchtlingsheim und tyrannisiert ihren Enkel und den Mann ja auch irgendwie. Sie hat die unter Vortäuschung falscher Tatsachen alle nach Deutschland gebracht. Gibt es diese Art von weiblichen Tyrannen oder Frauenfiguren tatsächlich oder wen haben Sie da so vor Augen, wenn Sie das schreiben?
Ja, wenn man das so liest, denkt man ja tatsächlich, das muss eine Karikatur sein, sowas kann es gar nicht geben. Aber ich kann als Autorin, also kann ich wirklich dafür stehen, dass, dass es diese Art von Großmüttern absolut gibt. Also zum Teil ist es natürlich im Buch überzeichnet, manchmal aber auch geht es sogar gar nicht weit genug. Es gibt eine bestimmte Generation und das sind nicht mal unbedingt osteuropäische Großmütter, aber oft auch, die zum Teil auch ein so heftiges Schicksal hatte und solche Verlustgeschichten, dass sie damit, dass das in irgendeiner Form von Tyrannei sozusagen verarbeitet wurde, sodass der betroffene Mensch sozusagen versucht, sich zu bewahren vor weiterem Leid, indem er Dinge kontrolliert, die sich eigentlich der Kontrolle entziehen, zum Beispiel andere Menschen.
Ist das auch vielleicht ein Grund, warum die so herrlich grantig und schlecht gelaunt ist? Weil sie schimpft ja eigentlich über alles und jeden und ist wahnsinnig politisch unkorrekt dabei, was sehr lustig ist. Kann man auch aufgrund der Voraussetzungen, die Sie auch gerade beschrieben haben, eigentlich nur so auf sein Leben reagieren?
Nee, das denke ich nicht. Also die Menschen sind ja so vielfältig und jeder reagiert anders auf Umstände, auch anders auf Traumata. Also Gott sei Dank, wir sind ja alle sehr unterschiedlich. Aber es ist eine mögliche Reaktion. Dann kommen bestimmt andere Dinge hinzu. Und die Großmutter im Buch hat ja wirklich viele Gründe, irgendwie schlecht gelaunt zu sein, weil sie einfach mit einer Hürde nach der anderen zu tun hat und bringt dann, wenn man ein bisschen kalt sagen würde, also eine Einstellung mit, die natürlich nicht besonders hilfreich ist. Und deswegen läuft sie ständig vor Wände und macht ständig frustrierende Erfahrungen, reagiert darauf und dann ergibt sich so ein Teufelskreis, der sich von außen lustig zu betrachten ist, auch im wahren Leben, aber natürlich von innen wahnsinnig tragisch ist.
Eigentlich ist das Buch ja auch gar nicht so lustig, finde ich. Ich dachte nur, es muss Spaß gemacht haben, zum Beispiel diese ganze politisch unkorrekten Sachen. Die ist ja wahnsinnig antisemitisch, passt sich aber dann auch an, wenn es ihr in den Kram passt. Was ist denn der Reiz daran, an solchen eigenwilligen, nicht mehr zeitgemäßen Figuren ja auch in gewisser Weise?
Ja, es ist ja heute einfach, wenn man nicht ganz politisch korrekte Dinge beschreibt, dann plötzlich das Gefühl zu haben, man bricht Tabus, weil bestimmte Ausdrücke auch zu Recht sehr verpönt sind. Als Autor darf man jetzt nicht sagen, ich muss auch meine Figuren politisch korrekt gestalten. Das wäre ja sozusagen das Ende der Literatur. Und dann macht es tatsächlich Spaß, sich auszutoben und eine Figur spricht dann Sachen, die für sie absolut glaubhaft sind und auch dieser Teil der Geschichte, also da habe ich zum Teil einfach auch wirklich mitgeschrieben, was ich schon mal gehört habe. Ich musste mir das gar nicht groß ausdenken, sondern das war ein bisschen wie Sammeln. Das sind alles zum Teil wirklich reale Zitate.
Sie hat ja aber auch so eine weiche Seite. Also das ist so ein bisschen der harte Kern, der da eben dieses Schimpfen einerseits zeigt, aber zugleich ihr Mann betrügt sie, zeugt sogar noch mal ein Kind und am Ende schläft sie mit der Geliebten auf dem Klappsofa im Wohnzimmer und kümmert sich um alle. Diese Widersprüche, ja, hat das auch damit zu tun, dass diese Generation so viel wegstecken musste, dass sie ihre Gefühle vielleicht gar nicht anders zeigen konnten?
Ja, vielleicht ist das ein Teil davon, vielleicht ist das auch die von ihr verstandene Kontrolle. Also wenn sie in eine bestimmte Situation, wenn sie plötzlich damit konfrontiert ist, dass eben der Mann, von dem sie dachte, der gehörte mit Haut und Haar, dass er eigentlich eine Zweitfamilie hat, dann kann man ja unterschiedlich darauf reagieren. Und sie setzt es insofern um, dass sie sagt, okay, das ist jetzt auch meine Familie. Und die Zweitfrau, also die Geliebte, ist dann einfach in der Rolle der Zweitfrau. Das ist ja auch eine eindeutige Hierarchie. Sie spielt dann auch ein bisschen so die zweite Geige und gibt der Großmutter die Gelegenheit, einfach weiterhin ein bisschen der Chef der Familie zu sein und sie zu bemuttern und zu bevormunden. Und wer hier wen ausnutzt und missbraucht, ist dann auch eine offene Frage, kann man so oder so sehen.
Interessant fand ich ja, dass die Elterngeneration eigentlich eine einzige Leerstelle ist. Also der Vater des Erzählers, des kleinen Max, der taucht zwar irgendwann auf, aber hat ja auch sowas Geisterhaftes. Warum kommen die eigentlich nicht vor? Es ist irgendwie.
Naja, die Geschichte ist so angelegt, das ist natürlich auch ein bisschen klassisch. Also das kennen wir auch aus den Märchen. Bevor dann ein Kind, irgendwie ein Mädchen oder ein Junge, oft ein Mädchen, einfach durch diverse Abenteuer geschickt wird, also ist in slawischen Märchen sehr verbreitet, stirbt erstmal die Mutter, die gute Mutter. Und das kann man auch sehr symbolisch sehen, gar nicht wörtlich eben als die Person der Mutter, sondern das ist ein bestimmter Anteil, der eben das Kind bemuttert, ist nicht mehr da und das Kind muss sich durch die Welt beißen. Insofern ist dieses Setting für mich auf eine Art auch so archaisch und klar, dass ich das gar nicht hinterfragt habe. Also es war sicher, dass in der Situation die Eltern sind abwesend.
Aber als Enkel hat man ja auch noch mal einen anderen Zugang zu seinen Großeltern, als jetzt, auch wenn es zum Beispiel um die Geschichte geht, wenn man daran denkt, dass man die wissen will, wie sind die Eltern eigentlich aufgewachsen, wie haben die sich in bestimmten politischen Verhältnissen verhalten, fragen ja viele, auch Schriftsteller, eher die Großeltern als die Eltern. Das ist schon was, ein besonderes Verhältnis ja auch.
Das stimmt. Das ist auch gerade dann ein besonderes Verhältnis, wenn die Familienverhältnisse natürlich harmonisch sind und dort, wo eine Familie, also wie im Buch jetzt sozusagen so, wenn sagt man es am besten, so ein Handicap und so eine Lücke hat, dann funktioniert diese etwas idyllische Übertragung von Wissen ja nicht mehr. Und die Generation, über die ich geschrieben habe, die hat es eh nicht so damit zu erzählen, wie es früher war und das auch chronologisch und stimmig, sondern das meiste, das Wichtigste wird verschwiegen. Das ist ja auch ein bisschen der Reiz. Und auch das ist relativ wahrhaftig. Also das, was eben eine verbale Leerstelle ist, das ist eigentlich das größte Geheimnis und meistens auch das Wichtigste.
Wie ist das denn, Sie haben gerade schon die slawische Literatur erwähnt und diese Art, über so eigentlich ja traurige oder auch unerträgliche Zustände auf so eine grotesk-komische Art zu schreiben. Haben Sie da irgendwelche Vorbilder oder sehen Sie sich, ich dachte schon, dass das ja auch gerade in der osteuropäischen Literatur fast schon ein Stilmittel ist.
Das weiß ich gar nicht, weil ich so unterschiedlich und vereinzelt lese, dass ich für mich diese Trends so gar nicht formuliert habe. Also ich lese gerne bestimmte Autoren, habe aber selten so nationale oder ethnische Tendenzen ausgemacht, auch wenn es die wahrscheinlich gibt.
Wie war das überhaupt für Sie, sich da in die Perspektive eines zunächst ja kleinen Jungen zu versetzen und aus der Perspektive das Geschehen zu beschreiben? Wie haben Sie sich denn da reinversetzt?
Ja, das war nicht ganz einfach und das hat auch gedauert, bis ich diese Stimme gefunden hat. Also für mich ist der Kern der Geschichte, sind die beiden Großeltern und diese Dreiecksbeziehung, die dann zustande kommt. Und ich habe sehr lange nach einer Perspektive gesucht und diverse auch irgendwie Stimmen ausprobiert und war dann, und das war jedes Mal irgendwie verzerrt, entweder zu nah dran oder zu fern. Und als ich dann sozusagen das Gefühl, das Bild dieses Jungen hatte, also eine kindliche Stimme, dann dachte ich, das ist eigentlich der einzige Weg, eine solche Geschichte zu erzählen. Und wenn man das erstmal hat, dann läuft das meist wie von selbst.
Und das fand ich, sind ja auch so große Themen eigentlich in dem Buch, dieses Jungsein und Altsein, das Altwerden, das Sterben auch des Großvaters. Das sind ja eigentlich immer Themen in Ihren Büchern, der Tod, aber eben auch das neue Leben. Wie schauen Sie selbst denn, Sie sind ja auch Mutter von 4 Kindern, wie schauen Sie denn aufs Älterwerden?
Also ich denke, das ist einfacher, wenn man tatsächlich Kinder hat und dann das Gefühl hat, es ist sozusagen, wenn man in die Rolle des Älteren rückt, das ist absolut natürlich und es fällt einem auch leichter, die kindliche Rolle, die man irgendwann hatte, einfach zu verlassen und zu sagen, ich bin jetzt in der Rolle desjenigen, der sich kümmert und gibt. Und das versöhnt einen auch ein bisschen mit dem Alter. Auf der anderen Seite, also wie bei allen anderen Menschen, merkt man natürlich auch, bestimmte Dinge sind dann macht man vielleicht, irgendjemand sagte, das Alter, das Älterwerden ist, wenn man merkt, man macht etwas zum letzten Mal. Ich habe jetzt kein schönes Beispiel, aber man stellt dann fest, so bestimmte Dinge, so bestimmte Träume, die man vielleicht hatte, irgendwie ein Auslandsjahr zu machen. Also ich könnte zum Beispiel nicht mehr als Au-pair-Mädchen irgendwo hingehen, aber einfach schlicht aus Altersgründen und das Bewusstwerden davon.
Da gibt es auch schon dann, Omas inzwischen,
die das stimmt, machen. Das habe ich auch gehört, genau. Und da habe ich gesagt, eigentlich kann man das dann doch schon wieder machen. Ja, aber man muss sich von manchen Dingen verabschieden.
Alina Bronski, ich verabschiede mich jetzt von Ihnen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Und der Roman Der Zopf meiner Großmutter ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Das Buch kostet 20 €.